NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
An den vier Tagen dieser Woche hören Sie Thomas Manns Erzählung Tristan aus dem Jahr 1901, die sehr charakteristisch ist für das Frühwerk des späteren Nobelpreisträgers für Literatur. Sie spielt im Titel auf die große romantische Oper Tristan und Isolde von Richard Wagner an und wirkt wie eine Vorstudie zum Zauberberg, denn ihr Schauplatz ist, wie später in diesem Roman, ein Sanatorium. Es trägt den Namen Einfried und ist einem Sanatorium in Riva am Gardasee nachgebildet, das seit seiner Gründung 1888 von zahlreichen Geistesgrößen Europas wie Sigmund Freud, Franz Kafka und eben der Familie Mann aufgesucht wurde. Auch die Hauptfigur, der Dichter Detlef Spinell, ist einem realen Vorbild nachgebildet, nämlich dem ungarischen Dichter Arthur Hollitscher, der in München zu Thomas Manns Freundeskreis gehört. Hollitscher fand das Porträt wenig schmeichelhaft und daran mochte es auch liegen, dass der S. Fischer Verlag die Erzählung zunächst nicht veröffentlichen wollte. Sie erschien deshalb erst 2 Jahre später als Titelgeschichte von Thomas Manns zweiter Novellensammlung. Sie wird vorgelesen von Gerd Westphal.
Hier ist Einfried, das Sanatorium. Weiß und geradlinig liegt es mit seinem langgestreckten Hauptgebäude und seinem Seitenflügel inmitten des weiten Gartens, der mit Grotten, Laubengängen und kleinen Pavillons aus Baumrinde ergötzlich ausgestattet ist, und hinter seinen Schieferdächern ragen tannengrün, massig und weich zerklüftet die Berge Himmel an. Nach wie vor leitet Dr. Leander die Anstalt, mit seinem zweispitzigen schwarzen Bart, der hart und kraus ist wie das Rosshaar, mit dem man die Möbel stopft, seinen dicken, funkelnden Brillengläsern und diesem Aspekt eines Mannes, den die Wissenschaft gekältet, gehärtet und mit stillem, nachsichtigem Pessimismus erfüllt hat, hält er auf kurz angebundene und verschlossene Art die Leidenden in seinem Bann. Alle diese Individuen, die zu schwach, sich selbst Gesetze zu geben und sie zu halten, ihm ihr Vermögen ausliefern, um sich von seiner Strenge stützen lassen zu dürfen. Was Fräulein von Osterloh betrifft, so steht sie mit unermüdlicher Hingabe dem Haushalte vor. Mein Gott, wie tätig sie treppauf und treppab von einem Ende der Anstalt zum anderen eilt. Sie herrscht in Küche und Vorratskammer, sie klettert in den Wäscheschränken umher, sie kommandiert die Dienerschaft und bestellt unter den Gesichtspunkten der Sparsamkeit, der Hygiene, des Wohlgeschmacks und der äußeren Anmut den Tisch des Hauses. Sie wirtschaftet mit einer rasenden Umsicht, und in ihrer extremen Tüchtigkeit liegt ein beständiger Vorwurf für die gesamte Männerwelt verborgen, von der noch niemand darauf verfallen ist, sie heimzuführen. Auf ihren Wangen aber glüht in 2 runden, karmoisinroten Flecken die unauslöschliche Hoffnung, dereinst Frau Dr. Leander zu werden. Ozon und stille, stille Luft. Für Lungenkranke ist Einfried, was Dr. Leanders Neider und Rivalen auch sagen mögen, aufs Wärmste zu empfehlen. Aber es halten sich nicht nur Phthisiker, es halten sich Patienten aller Art, Herren, Damen und sogar Kinder hier auf. Dr. Leander hat auf den verschiedensten Gebieten Erfolge aufzuweisen. Es gibt hier gastrisch Leidende, wie die Magistratsrätin Spatz, die überdies an den Uhren krankt, Herrschaften mit Herzfehlern, Paralytiker, Rheumatiker und Nervöse in allen Zuständen. Ein diabetischer General verzehrt hier unter immerwährendem Murren seine Pension. Mehrere Herren mit entfleischten Gesichtern werfen auf jene unbeherrschte Art ihre Beine, die nichts Gutes bedeutet. Eine 50-jährige Dame, die Pastorin Höhlenrauch, die 19 Kinder zur Welt gebracht hat, und absolut keines Gedankens mehr fähig ist, gelangt dennoch nicht zum Frieden, sondern irrt von einer blöden Unrast getrieben seit einem Jahre bereits am Arm ihrer Privatpflegerin starr und stumm, ziellos und unheimlich durch das ganze Haus. Dann und wann stirbt jemand von den Schweren, die in ihren Zimmern liegen und nicht zu den Mahlzeiten noch im Konversationszimmer erscheinen, und niemand, selbst der Zimmernachbar nicht, erfährt etwas davon. In stiller Nacht wird der wächserne Gast beiseite geschafft und ungestört nimmt das Treiben in Einfried seinen Fortgang. Das Massieren, Elektrisieren und Injizieren, das Duschen, Baden, Turnen, Schwitzen und Inhalieren in den verschiedenen, mit allen Errungenschaften der Neuzeit ausgestatteten Räumlichkeiten. Ja, es geht lebhaft zu, hier selbst. Das Institut steht in Flur. Der Portier am Eingange des Seitenflügels rührt die große Glocke, wenn neue Gäste eintreffen, und in aller Form geleitet Dr. Leander zusammen mit Fräulein von Osterloh die Abreisenden zum Wagen. Was für Existenzen hat Einfried nicht schon beherbergt? Sogar ein Schriftsteller ist da, ein exzentrischer Mensch, der den Namen irgendeines Minerals oder Edelsteines führt und hier dem Herrgott die Tage stiehlt. Übrigens ist neben Herrn Dr. Leander noch ein zweiter Arzt vorhanden für die leichten Fälle und die hoffnungslosen. Aber er heißt Müller und ist überhaupt nicht der Rede wert. Anfang Januar brachte Großkaufmann Klöter Jahn in Firma A.C. Klöter Jahn und Company seine Gattin nach Einfried. Der Portier rührte die Glocke und Fräulein von Osterloh begrüßte die weit hergereisten Herrschaften im Empfangszimmer zu ebener Erde, das wie beinahe das ganze vornehme alte Haus in wunderbar reinem Empire-Stil eingerichtet war. Gleich darauf erschien auch Dr. Leander, er verbeugte sich, und es entspann sich eine erste, für beide Teile orientierende Konversation. Draußen lag der winterliche Garten mit Matten über den Beeten, verschneiten Grotten und vereinsamten Tempelchen, und zwei Hausknechte schleppten vom Wagen her, der auf der Chaussee vor der Gatterpforte hielt, denn es führte keine Anfahrt zum Hause, die Koffer der neuen Gäste herbei. »Langsam, Gabriele, tick her, mein Engel, und halte den Mund zu«, hatte Herr Klöter Jahn gesagt, als er seine Frau durch den Garten führte. Und in dieses »Take care« musste zärtlichen und zitternden Herzens jeder Mann innerlich einstimmen, der sie erblickte. Wenn auch nicht zu leugnen ist, dass Herr Klöter Jahn es anstandslos auf Deutsch hätte sagen können. Der Kutscher, welcher die Herrschaften von der Station zum Sanatorium gefahren hatte, ein roher, unbewusster Mann ohne Feingefühl, hatte geradezu die Zunge zwischen die Zähne genommen vor ohnmächtiger Behutsamkeit, während der Großkaufmann seiner Gattin beim Aussteigen behilflich war. Ja, es hatte ausgesehen, als ob die beiden Braunen, in der stillen Frostluft qualmend, mit rückwärts gerollten Augen angestrengt, diesen ängstlichen Vorgang verfolgten, voll Besorgnis für so viel schwache Grazie und zarten Liebreiz. Die junge Frau litt an der Luftröhre, wie ausdrücklich in dem anmeldenden Schreiben zu lesen stand, das Herr Klöter Jahn vom Strande der Ostsee aus an den dirigierenden Arzt von Einfried gerichtet hatte. Und Gott sei Dank, dass es nicht die Lunge war. Wenn es aber dennoch die Lunge gewesen wäre, diese neue Patientin hätte keinen holderen und veredelteren, keinen entrückteren und unstofflicheren Anblick gewähren können als jetzt, da sie an der Seite ihres stämmigen Gatten, weich und ermüdet, in den weißlackierten, geradlinigen Armsessel zurückgelehnt, dem Gespräche folgte. Ihre schönen, blassen Hände, ohne Schmuck bis auf den schlichten Ehering, ruhten in den Schoßfalten eines schweren und dunklen Tuchrockes, und sie trug eine silbergraue anschließende Taille mit festem Stehkragen, die mit hochaufliegenden Sammetarabesken über und über besetzt war. Aber diese gewichtigen und warmen Stoffe ließen die unsägliche Zartheit, Süßigkeit und Mattigkeit des Köpfchens nur noch rührender, unirdischer und lieblicher erscheinen. Ihr lichtbraunes Haar, tief im Nacken zu einem Knoten zusammengefasst, war glatt zurückgestrichen, und nur in der Nähe der rechten Schläfe fiel eine krauselose Locke in die Stirn, unfern der Stelle, wo über der markant gezeichneten Braue ein kleines, seltsames Äderchen sich blassblau und kränklich in der Klarheit und Makellosigkeit dieser wie durchsichtigen Stirn verzweigte. Dies blaue Äderchen über dem Auge beherrschte auf eine beunruhigende Art das ganze feine Oval des Gesichts. Es trat sichtbarer hervor, sobald die Frau zu sprechen begann, ja, sobald sie auch nur lächelte. und es gab alsdann dem Gesichtsausdruck etwas Angestrengtes, ja selbst Bedrängtes, was unbestimmte Befürchtungen erweckte. Dennoch sprach sie und lächelte. Sie sprach freimütig und freundlich mit ihrer leicht verschleierten Stimme, und sie lächelte mit ihren Augen, die ein wenig mühsam blickten, ja hier und da eine kleine Neigung zum Verschießen zeigten und deren Winkel zu beiden Seiten der schmalen Nasenwurzel in tiefem Schatten lagen, sowie mit ihrem schönen, breiten Munde, der blass war und dennoch zu leuchten schien, vielleicht weil seine Lippen so überaus scharf und deutlich umrissen waren. Manchmal hüstelte sie. Hierbei führte sie ihr Taschentuch zum Munde und betrachtete es alsdann. »Hüstle nicht, Gabriele«, sagte Herr Klöterjan. »Du weißt, dass Dr. Hinzpeter zu Hause es dir extra verboten hat, Darling. Und es ist bloß, dass man sich zusammennimmt, mein Engel. Es ist, wie gesagt, die Luftröhre«, wiederholte er. »Ich glaubte wahrhaftig, es wäre die Lunge, als es losging und kriegte, weiß Gott, einen Schreck. Aber es ist nicht die Lunge. Nee, Däubel nochmal. Auf sowas lassen wir uns nicht ein. Was, Gabriele?« »Zweifelsohne«, sagte Dr. Leander und funkelte sie mit seinen Brillengläsern an. Hierauf verlangte Herr Klöterjan Kaffee, Kaffee und Buttersemmeln, und er hatte eine anschauliche Art, den K-Laut ganz hinten im Schlunde zu bilden und Buttersemmeln zu sagen, dass jedermann Appetit bekommen musste. Er bekam, was er wünschte, bekam auch Zimmer für sich und seine Gattin, und man richtete sich ein. Übrigens übernahm Dr. Leander selbst die Behandlung, ohne Dr. Müller für den Fall in Anspruch zu nehmen. Die Persönlichkeit der neuen Patientin erregte ungewöhnliches Aufsehen in Einfried, und Herr Klöterjan, gewöhnt an solche Erfolge, nahm jede Huldigung, die man ihr darbrachte, mit Genugtuung entgegen. Der diabetische General hörte einen Augenblick zu murren auf, als er ihrer zum ersten Male ansichtig wurde. Die Herren mit den entfleischten Gesichtern lächelten und versuchten angestrengt, ihre Beine zu beherrschen, wenn sie in ihre Nähe kamen. Und die Magistratsrätin Spatz schloss sich ihr sofort als ältere Freundin an. Ja, sie machte Eindruck, die Frau, die Herrn Klöterjans Namen trug. Ein Schriftsteller, der seit ein paar Wochen in Einfried seine Zeit verbrachte, ein befremdender Kauz, dessen Name wie der eines Edelsteines lautete, verfärbte sich geradezu, als sie auf dem Korridor an ihm vorüberging, blieb stehen und stand noch immer wie angewurzelt, als sie schon längst entschwunden war. 2 Tage waren noch nicht vergangen, als die ganze Kurgesellschaft mit ihrer Geschichte vertraut war. Sie war aus Bremen gebürtig, was übrigens, wenn sie sprach, an gewissen liebenswürdigen Lautverzerrungen zu erkennen war, und hatte dort selbst vor zwiefacher Jahresfrist dem Großhändler Klöterjan ihr Jawort fürs Leben erteilt. Sie war ihm in seine Vaterstadt dort oben am Ostseestrande gefolgt und hatte ihm vor nun etwa 10 Monaten unter ganz außergewöhnlich schweren und gefährlichen Umständen ein Kind, einen bewundernswert lebhaften und wohlgeratenen Sohn und Erben beschert. Seit diesen furchtbaren Tagen aber war sie nicht wieder zu Kräften gekommen, gesetzt, dass sie jemals bei Kräften gewesen war. Sie war kaum vom Wochenbette erstanden, äußerst erschöpft, äußerst verarmt an Lebenskräften, als sie beim Husten ein wenig Blut aufgebracht hatte. Oh, nicht viel, ein unbedeutendes bisschen Blut. Aber es wäre doch besser überhaupt nicht zum Vorschein gekommen. Und das Bedenkliche war, dass derselbe kleine, unheimliche Vorfall sich nach kurzer Zeit wiederholte. Nun, es gab Mittel hiergegen, und Dr. Hinzpeter, der Hausarzt, bediente sich ihrer. Vollständige Ruhe wurde geboten, Eisstückchen wurden geschluckt, Morphium ward gegen den Hustenreiz verabfolgt und das Herz nach Möglichkeit beruhigt. Die Genesung aber wollte sich nicht einstellen. Und während das Kind, Anton Klöterjan der Jüngere, ein Prachtstück von einem Baby, mit ungeheurer Energie und Rücksichtslosigkeit seinen Platz im Leben eroberte und behauptete, schien die junge Mutter in einer sanften und stillen Glut dahin zu schwinden. Es war, wie gesagt, die Luftröhre, Ein Wort, das in Dr. Hinz-Peters Munde eine überraschend tröstliche, beruhigende, fast erheiternde Wirkung auf alle Gemüter ausübte. Aber obgleich es nicht die Lunge war, hatte der Doktor schließlich den Einfluss eines milderen Klimas und des Aufenthaltes in einer Kuranstalt zur Beschleunigung der Heilung als dringend wünschenswert erachtet, und der Ruf des Sanatoriums Einfried und seines Leiters hatte das Übrige getan. So verhielt es sich. Und Herr Klöterjan selbst erzählte es jedem, der Interesse dafür an den Tag legte. Er redete laut, salopp und gut gelaunt, wie ein Mann, dessen Verdauung sich in so guter Ordnung befindet wie seine Börse, mit weit ausladenden Lippenbewegungen in der breiten und dennoch rapiden Art der Küstenbewohner vom Norden. Manche Worte schleuderte er hervor, dass jeder Laut einer kleinen Entladung glich, und lachte darüber wie über einen gelungenen Spaß. Er war mittelgroß, breit, stark und kurzbeinig und besaß ein volles, rotes Gesicht mit wasserblauen Augen, die von ganz hellblonden Wimpern beschattet waren, geräumigen Nüstern und feuchten Lippen. Er trug einen englischen Backenbart, war ganz englisch gekleidet und zeigte sich entzückt, eine englische Familie, Vater, Mutter und drei hübsche Kinder mit ihrer Nurse in Einfried anzutreffen, die sich hier aufhielt, einzig und allein, weil sie nicht wusste, wo sie sich sonst aufhalten sollte, und mit der er morgen Englisch frühstückte. Überhaupt liebte er es, viel und gut zu speisen und zu trinken, zeigte sich als ein wirklicher Kenner von Küche und Keller und unterhielt die Kurgesellschaft aufs Anregendste von den Diners, die daheim in seinem bekannten Kreise gegeben wurden, sowie mit der Schilderung gewisser auserlesener, hier unbekannter Platten. Hierbei zogen seine Augen sich mit freundlichem Ausdruck zusammen und seine Sprache erhielt etwas Gaumiges und Nasales, indes leicht schmatzende Geräusche im Schlunde sie begleiteten. Dass er auch anderen irdischen Freuden nicht grundsätzlich abhold war, bewies er an jenem Abend, als ein Kurgast von Einfried, ein Schriftsteller von Beruf, ihn auf dem Korridor in ziemlich unerlaubter Weise mit einem Stubenmädchen scherzen sah. Ein kleiner, humoristischer Vorgang, zu dem der betreffende Schriftsteller eine lächerlich angeekelte Miene machte. Was Herrn Klöterjans Gattin anging, so war klar und deutlich zu beobachten, dass sie ihm von Herzen zugetan war. Sie folgte lächelnd seinen Worten und Bewegungen, nicht mit der überheblichen Nachsicht, die manche Leidenden den Gesunden entgegenbringen, sondern mit der liebenswürdigen Freude und Teilnahme gut gearteter Kranker an den zuversichtlichen Lebensäußerungen von Leuten, die in ihrer Haut sich wohlfühlen. Herr Klöterjan verweilte nicht lange in Einfried, er hatte seine Gattin hierher geleitet, nach Verlauf einer Woche aber, als er sie wohl aufgehoben und in guten Händen wusste, war seines Bleibens nicht länger, Pflichten von gleicher Wichtigkeit, sein blühendes Kind, sein ebenfalls blühendes Geschäft, riefen ihn in die Heimat zurück, sie zwangen ihn abzureisen und seine Frau im Genusse der besten Pflege zurückzulassen. Spinell hieß der Schriftsteller, der seit mehreren Wochen in Einfried lebte. Detlef Spinell war sein Name. Und sein Äußeres war wunderlich. Man vergegenwärtige sich einen Brünetten am Anfang der 30er und von stattlicher Statur, dessen Haar an den Schläfen schon merklich zu ergrauen beginnt, dessen rundes, weißes, ein wenig gedunsenes Gesicht aber nicht die Spur irgendeines Bartwuchses zeigt. Es war nicht rasiert, man hätte es gesehen. Weich, verwischt und knabenhaft war es nur hier und da mit einzelnen Flaumhärchen besetzt, und das sah ganz merkwürdig aus. Der Blick seiner rehbraunen, blanken Augen war von sanftem Ausdruck, die Nase gedrungen und ein wenig zu fleischig. Ferner besaß Herr Spinell eine gewölbte, poröse Oberlippe römischen Charakters, große, kariöse Zähne und Füße von seltenem Umfange. Einer der Herren mit den unbeherrschten Beinen, der ein Zyniker und Witzbold war, hatte ihn hinter seinem Rücken der verweste Säugling getauft, aber das war hämisch und wenig zutreffend. Er ging gut und modisch gekleidet in langem schwarzen Rock und farbig punktierter Weste. Er war ungesellig und hielt mit keiner Seele Gemeinschaft. Nur zuweilen konnte eine leutselige, liebevolle und überquellende Stimmung ihn befallen, und das geschah jedes Mal, wenn Herr Spinell in ästhetischen Zustand verfiel, wenn der Anblick von irgendetwas Schönem, der Zusammenklang zweier Farben, eine Vase von edler Form, das vom Sonnenuntergang bestrahlte Gebirge, ihn zu lauter Bewunderung hinriss. »Wie schön«, sagte er dann, indem er den Kopf auf die Seite legte, die Schultern emporzog, die Hände spreizte und Nase und Lippen krauste. »Gott, sehen Sie, wie schön!« Und er war imstande, blindlings die distinguiertesten Herrschaften, ob Mann oder Weib, zu umhalsen in der Bewegung solcher Augenblicke. Beständig lag auf seinem Tische, für jeden sichtbar, der sein Zimmer betrat, das Buch, das er geschrieben hatte. Es war ein Roman von mäßigem Umfange, mit einer vollkommen verwirrenden Umschlagzeichnung versehen und gedruckt auf einer Art von Kaffeesiebpapier, mit Buchstaben, von denen ein jeder aussah wie eine gotische Kathedrale. Fräulein von Osterloh hatte es in einer müßigen Viertelstunde gelesen und fand es raffiniert, was ihre Form war, das Urteil unmenschlich langweilig zu umschreiben. Es spielte in mondänen Salons, in üppigen Frauengemächern, die voller erlesener Gegenstände waren, voll von Gobelins, uralten Möbels, köstlichem Porzellan, unbezahlbaren Stoffen und künstlerischen Kleinodien aller Art. Auf die Schilderung dieser Dinge war der liebevollste Wert gelegt, und beständig sah man dabei Herrn Spinell, wie er die Nase krauszog und sagte: »Wie schön! Gott, sehen Sie, wie schön!« Übrigens musste es Wunder nehmen, dass er noch nicht mehr Bücher verfasst hatte als dieses eine, denn augenscheinlich schrieb er mit Leidenschaft. Er verbrachte den größeren Teil des Tages schreibend auf seinem Zimmer und ließ außerordentlich viele Briefe zur Post befördern, fast täglich einen oder zwei, wobei es nur als befremdend und belustigend auffiel, dass er seinerseits höchst selten welche empfing. Herr Spinell saß der Gattin Herrn Klöterjans bei Tische gegenüber. Zur ersten Mahlzeit, an der die Herrschaften teilnahmen, erschien er ein wenig zu spät in dem großen Speisesaal im Erdgeschoss des Seitenflügels, sprach mit weicher Stimme einen an alle gerichteten Gruß und begab sich an seinen Platz, worauf Dr. Leander ihn ohne viel Zeremonie den Neuangekommenen vorstellte. Er verbeugte sich und begann dann offenbar ein wenig verlegen zu essen, indem er Messer und Gabel mit seinen großen, weißen und schön geformten Händen, die aus sehr engen Ärmeln hervorsahen, in ziemlich affektierter Weise bewegte. Später ward er frei und betrachtete in Gelassenheit abwechselnd Herrn Klöterjan und seine Gattin. Auch richtete Herr Klöterjan im Verlaufe der Mahlzeit einige Fragen und Bemerkungen betreffend die Anlage und das Klima von Einfried an ihn, in die seine Frau in ihrer lieblichen Art zwei oder drei Worte einfließen ließ und die Herr Spinell höflich beantwortete. Seine Stimme war mild und recht angenehm, aber er hatte eine etwas behinderte und schlürfende Art zu sprechen, als seien seine Zähne der Zunge im Wege. Nach Tische, als man ins Konversationszimmer hinübergegangen war und Dr. Leander den neuen Gästen im Besonderen eine gesegnete Mahlzeit wünschte, erkundigte sich Herrn Klöterjans Gattin nach ihrem Gegenüber. »Wie heißt der Herr?«, fragte sie. »Spinelli? Ich habe den Namen nicht verstanden.« »Spinell, nicht Spinelli, gnädige Frau. Nein, er ist kein Italiener, sondern bloß aus Lemberg gebürtig, soviel ich weiß.« »Was sagten Sie? Er ist Schriftsteller, oder was?« fragte Herr Klöterjan. Er hielt die Hände in den Taschen seiner bequemen englischen Hose, neigte sein Ohr dem Doktor zu und öffnete, wie manche Leute pflegen, den Mund beim Horchen. »Ja, ich weiß nicht. Er schreibt«, antwortete Dr. Leander. »Er hat, glaube ich, ein Buch veröffentlicht, eine Art Roman. Ich weiß wirklich nicht.« Dieses wiederholte »Ich weiß nicht« deutete an, dass Dr. Leander keine großen Stücke auf den Schriftsteller hielt und jede Verantwortung für ihn ablehnte. »Aber das ist ja sehr interessant«, sagte Herrn Klöterjans Gattin. Sie hatte noch nie einen Schriftsteller von Angesicht zu Angesicht gesehen. »Oh ja«, erwiderte Dr. Leander entgegenkommend, »er soll sich eines gewissen Rufes erfreuen.« Dann wurde nicht mehr von dem Schriftsteller gesprochen. Aber ein wenig später, als die neuen Gäste sich zurückgezogen hatten und Dr. Leander ebenfalls das Konversationszimmer verlassen wollte, hielt Herr Spinell ihn zurück und erkundigte sich auch seinerseits. »Wie ist der Name des Paares?« fragte er. »Ich habe natürlich nichts verstanden.« »Klöterjan«, antwortete Dr. Leander und ging schon wieder. »Wie heißt der Mann?« fragte Herr Spinell. »Klöterjan heißen Sie«, sagte Dr. Leander und ging seiner Wege. Er hielt gar keine großen Stücke auf den Schriftsteller. Waren wir schon so weit, dass Herr Klöterjan in die Heimat zurückgekehrt war? Ja, er weilte wieder am Ostseestrande bei seinen Geschäften und seinem Kinde, diesem rücksichtslosen und lebensvollen kleinen Geschöpf, das seiner Mutter sehr viele Leiden und einen kleinen Defekt an der Luftröhre gekostet hatte. Sie selbst aber, die junge Frau, blieb in Einfried zurück und die Magistratsrätin Spatz schloss sich ihr als ältere Freundin an. Das aber hinderte nicht, dass Herrn Klöterjans Gattin auch mit den übrigen Kurgästen gute Kameradschaft pflegte, zum Beispiel mit Herrn Spinell, der ihr zum Erstaunen aller, denn er hatte bislang mit keiner Seele Gemeinschaft gehalten, von Anbeginn eine außerordentliche Ergebenheit und Dienstfertigkeit entgegenbrachte und mit dem sie in den Freistunden, die eine strenge Tagesordnung ihr ließ, nicht ungern plauderte. Er näherte sich ihr mit einer ungeheuren Behutsamkeit und Ehrerbietung und sprach zu ihr nicht anders als mit sorgfältig gedämpfter Stimme, so dass die Rätin Spatz, die an den Ohren krankte, meistens überhaupt nichts von dem verstand, was er sagte. Er trat auf den Spitzen seiner großen Füße zu dem Sessel, in dem Herrn Klöterjans Gattin zart und lächelnd lehnte, blieb in einer Entfernung von 2 Schritten stehen, hielt das eine Bein zurückgestellt und den Oberkörper vorgebeugt und sprach in seiner etwas behinderten und schlürfenden Art leise, eindringlich und jeden Augenblick bereit, eilends zurückzutreten und zu verschwinden, sobald ein Zeichen von Ermüdung und Überdruss sich auf ihrem Gesicht bemerkbar machen würde. Aber er verdross sie nicht. Sie forderte ihn auf, sich zu ihr und der Rätin zu setzen, richtete irgendeine Frage an ihn und hörte ihm dann lächelnd und neugierig zu. Denn manchmal ließ er sich so amüsant und seltsam vernehmen, wie es ihr noch niemals begegnet war. »Warum sind Sie eigentlich in Einfried?« fragte sie. »Welche Kur gebrauchen Sie, Herr Spinell?«
»Kur? Ich werde ein bisschen elektrisiert. Nein, das ist nicht der Rede wert. Ich werde Ihnen sagen, gnädige Frau, warum ich hier bin. Des Stiles wegen.«
»Ah«, sagte Herrn Klöterjans Gattin, stützte das Kinn in die Hand und wandte sich ihm mit einem übertriebenen Eifer zu, wie man ihm Kindern vorspielt, wenn sie etwas erzählen wollen.
»Ja, gnädige Frau, Einfried ist ganz Empire. Es ist ehedem ein Schloss, eine Sommerresidenz gewesen, wie man mir sagt. Dieser Seitenflügel ist ja ein Anbau aus späterer Zeit, aber das Hauptgebäude ist alt und echt. Es gibt nun Zeiten, in denen ich das Empire einfach nicht entbehren kann, in denen es mir, um einen bescheidenen Grad des Wohlbefindens zu erreichen, unbedingt nötig ist. Es ist klar, dass man sich anders befindet zwischen Möbeln weich und bequem bis zur Laszivität und anders zwischen diesen geradlinigen Tischen, Sesseln und Draperien. Diese Helligkeit und Härte, diese kalte, herbe Einfachheit und reservierte Strenge verleiht mir Haltung und Würde, gnädige Frau. Sie hat auf die Dauer eine innere Reinigung und Restaurierung zur Folge. Sie hebt mich sittlich. Ohne Frage.«
»Ja, das ist merkwürdig«, sagte sie. »Übrigens verstehe ich es, wenn ich mir Mühe gebe.« Hierauf erwiderte er, dass es irgendwelcher Mühe nicht lohne, und dann lachten sie miteinander. Auch die Rätin Spatz lachte und fand es merkwürdig, aber sie sagte nicht, dass sie es verstünde.
Gerd Westphal las die erste von 4 Folgen aus der Erzählung Tristan von Thomas Mann in einer Aufnahme aus dem Jahr 1979. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Viele weitere Lesungen von Thomas Mann auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Nachdem es in Los Angeles zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen ist, plant US-Präsident Trump, 700 Soldaten der Marines dorthin zu schicken. In der kalifornischen Großstadt wird seit Tagen gegen die Vorgehensweise der US-Einwanderungsbehörde ICE protestiert. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hat USA-Korrespondentin Claudia Bates berichtet, dass sich die Lage vor Ort inzwischen etwas entspannt hat.
Heute war es insgesamt ruhiger, immer noch viele Menschen auf den Straßen, aber nicht vergleichbar mit der letzten Nacht. Die Nationalgarde wurde vom Präsidenten stationiert, ausdrücklich gegen den Willen des zuständigen Gouverneurs Newsom. Verantwortlich in Kalifornien wollen Trump jetzt deswegen auch verklagen. Der Gouverneur und die Bürgermeisterin haben die Menschen hier aufgerufen, zu deeskalieren, Trump eben nicht diese Bilder zu geben.